Letzte Woche haben wir über Geld gesprochen und dann dachte ich, wir machen diese drei großen Fallsäulen, nämlich Geld. Ja, genau. Nee, Moneten nicht doppelt, aber Mädchen, sagtest du. Naja, bei mir wären das nicht Mädchen, sondern das, ich dachte, wir sprechen heute über das große Thema. Ja, darüber sprechen wir heute. Ich hätte eigentlich das andere Thema vorbereitet und dann schrieb die Heidi, ich bin mit den Kindern am Kreativtisch. Und dann habe ich gedacht, dann machen wir das heute nicht. Du mit dem Alter kommt die Weisheit. Deshalb sprechen wir heute über diese dritte Säule, nämlich über das Thema Macht. Macht ist so ein Wort, das macht nichts. Ich sagte zum Jörn, ich spreche über Macht und er sagt, das macht nichts. Macht. Wer ist denn der mächtigste Mensch der Welt? Lasst uns mal zusammen so ein bisschen überlegen. Du sagst der US-Präsident. Der Papst. Okay, der US-Präsident, der Papst. Was haben wir noch? Jeff Bezos. Elon Musk. Der Herr Altmann? Altman. Okay, nee, den kann ich. Okay, aber genau, irgendwie, oh, die haben alle was mit Geld zu tun, ne? Bill Gates. Ah, ich glaube, der wurde so langsam abgelöst. Ja? Der chinesische Präsident. Der russische Präsident. Haben wir noch so ein paar Männer, die wir erwähnen könnten? Warum eigentlich nie Frauen? Superman? Clark Kent. Clark Kent ist der mächtigste Mensch der Welt. Gut, dass wir das heute Morgen geklärt haben. Mickey Mouse. Ah, Jesus, wow. Okay, unser Brainstorming hat sehr unterschiedliche Sachen ergeben. Aber ich merke, unsere Ideen gehen aber alle so ein bisschen in die gleiche Richtung. Wenn wir über Macht sprechen, dann denken wir automatisch an Menschen, genau, die sich groß aufplustern können, viel Kohle haben und Einfluss nehmen auf das Weltgeschehen. Wer Macht hat, hat das Sagen. Wer Macht hat, hat Recht. Es gibt im Englischen diesen Spruch, Might gives right. Also Macht gibt dir Recht. Oh, dann müssen wir bei deiner Chefin mal im Charakter so ein bisschen schleifen. Also Macht gibt dir Recht. Und ich finde, das ist so eine Herausforderung, denn wir merken alle, in dem Moment, wo uns Macht gegeben wird, wo uns ein Einflussbereich gegeben wird, tendieren wir Menschen doch ein kleines bisschen dazu, diese Macht auch wirklich für uns zu nutzen. Zu nutzen oder auszunutzen. Und das ist doch eigentlich ein super schmaler Grat. Macht zu haben ist ein super, super schmaler Grat. Und bei diesem Thema Macht, wir betonen in der Vineyard ja immer wieder, wenn wir Dienstbereiche haben, wenn wir Verantwortung übertragen, betonen wir immer wieder, dass die Begabung nicht an erster Stelle steht. Man kann noch so begabt sein, etwas zu tun. In dem Moment, wo man den Charakter dafür nicht hat, kann es dazu tendieren, richtig schräg zu werden. Und deshalb sagen wir in der Vineyard, und damit meine ich die Vineyard allgemein, nicht nur die Vineyard Köln, Charakter vor Begabung. Und das versteht man oft nicht, weil man sich so denkt, ja, aber ich kann das doch so gut. Ich kann das doch so gut. Ich kann doch diesen Dienst mit Leichtigkeit machen. Die Herausforderung ist aber, dass Verantwortungsbereiche, Einflussnahme etwas mit unserem Herzen macht. Und das fängt ja schon ganz, ganz weit vorne an. Gott hat dem Menschen am Anfang direkt Macht gegeben. Wir lesen am Anfang in Genesis im ersten Buch Mose, dass Gott den Menschen einsetzt, über die Welt zu herrschen. So, wer zuckt bei dem Wort herrschen zusammen? Jetzt mal Hände hoch. Jetzt mal ehrlich, hier Butter bei die Fische. Herrschen. Ich finde, herrschen, das hat für mich einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack. Ah, na, klingt nur ein bisschen schöner. Aus dem Lateinischen so ab. Aber herrschen oder gar beherrscht zu werden, oh, das ist schon... Das ist schon ziemlich unangenehm. Ne? Das hat sowas von Unfreiheit. Warum? Weil unsere Herzen das anders interpretieren, als dass ich glaube, dass Gott es interpretiert. Wir denken, wenn wir Macht haben, dann haben wir Einfluss. Dann können wir Geschicke lenken, können wir etwas bewegen. Im Zweifelsfall können wir nämlich auch Menschen bewegen. Und wir schauen ins Weltgeschehen und stellen fest, da werden eine Menge Menschen bewegt, ob sie wollen oder nicht. Warum? Weil Menschen, meistens tatsächlich ältere Herren, ich liebe ältere Herren, fühlt euch bitte nicht irgendwie gegens Schienbein getreten. Aber es ist tatsächlich so, es sind meistens ältere Herren, die das Weltgeschick bewegen und die eine ganze Menge Menschen bewegen, weil sie Macht haben. Da entscheidet jemand, wir marschieren in dieses Land ein und es setzen sich Tausende von Menschen in Bewegung, diesen Willen auszufüllen. Und das hat was so Unheimliches. Also ich kriege da richtig Gänsehaut, weil ich finde, es hat was ganz, 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 ich bin mal ganz offen zu euch, es hat was Diabolisches, finde ich. Ne? Es hat was richtig Fieses an sich. Und das ist das, was wir mit Macht gleichsetzen. Dass Menschen bewegt werden, dass Gelder bewegt werden, dass Märkte beeinflusst werden. Das ist das, was wir mit Herrschen gleichsetzen, dass Königreiche vergrößert werden, dass der Einflussbereich noch mehr ausgeweitet ist. Das ist das, witzigerweise aber auch ein bisschen, worauf die Jünger gehofft haben, als sie mit Jesus unterwegs waren. Denn das Volk Israel wartete auf seinen König. Es wartet bis heute auf den Messias. Es wartet auf denjenigen, der kommt und mit Macht die Herrschaft Gottes einstellt. Mit Macht die Herrschaft Gottes wiederherstellt auf der Welt. Und ihre Vorstellungen waren ganz oft, dann kommt einer und er macht hier mal endlich Tabula Rasa. Hier wird mal endlich aufgeräumt. So wie ich gerade die Bühne aufgeräumt habe. Das war so ein Akt. Das waren ihre Vorstellungen. Und dann kommt Jesus. Und Jesus demonstriert uns, wie Gott Macht versteht. Und dazu lesen wir den ersten Bibelvers. Bruni, kannst du den einmal an die Wand schmeißen? Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Jesus tritt zu seinen Jüngern und sagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Ich habe alle Vollmacht im Himmel und auf der Erde. Und ich finde, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus kann im Himmel und auf der Erde alles bewegen, weil er alle Macht hat. Weil alles aus ihm ist und durch ihn ist. Er ist das Wort, aus dem alles entstanden ist. Er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Schluck. Die Jünger hatten andere Vorstellungen von Machtergreifung. Sie hatten die Hoffnung, der König kommt und befreit sie von der Herrschaft des römischen Volkes. Sie hatten die Hoffnung, der König kommt und befreit sie aus dem Beherrschtwerden durch Fremde. Was sie nicht verstanden haben, ist, dass er kommt und sie befreit von einem Beherrschtwerden von finsteren Mächten. Nämlich auch von der Lust, Macht zu ergreifen. Und das war bestimmt an manchen Punkten eine Enttäuschung für sie. Ich denke da an Petrus. Petrus, der gesagt hat, niemals werde ich dich verraten. Wir sind so. Und dann krähte der Hahn ein paar Mal, dreimal. Und Petrus so, Jesus, nie gehört, kratzt im Kopf. Keine Ahnung. Da war bestimmt eine Enttäuschung. Weil unser menschliches Denken Macht mit Herrschen, mit Beherrschen, mit Bestimmen auch gleichsetzt. Und Jesus, der sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, macht uns aber etwas völlig anderes vor. Kannst du die zweite Bibelstelle bitte einmal ranschmeißen? Ich habe sie nämlich leider nicht vor mir. Jesus sagt, denn auch der Menschensohn, also er, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Er, der alle Macht hatte, der alles hätte bewegen können, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Und das ist oft unser Verständnis. Und leider, sage ich, ist es oft auch das Verständnis, das wir in Kirche immer noch haben. Nämlich dieses Verständnis von Hierarchie. Dieses Verständnis von, es gibt manche, die sind noch ein bisschen gleicher als andere. Dieses Verständnis von, ich bin hier der Leiter und natürlich habe ich das Sagen und natürlich machst du, was ich sage und natürlich dienst du mir. Und das ist kein Verständnis, das ich für biblisch halte. Ich glaube, dass Leiterschaft etwas ist, was Gott schenkt, nämlich als Aufgabe im Sinne von, hier hast du eine Aufgabe, in der du dich bewegst, aber im Sinne von Dienerschaft. Mein Verständnis von Leiterschaft ist, dass Gott mich ein paar Schritte hat vorausgehen lassen und ich Ermöglicherin sein möchte. Ich Raum schaffen möchte für das, was Gott im Leben anderer bewegen möchte. Ich habe euch ja mal diese Story erzählt, ne, wo wir an der Kaffeebar standen und die Frau sagte, natürlich kriegst du deinen Kaffee zuerst, du bist doch hier die Pastorin. Das ist so ein Verständnis von Leiterschaft, das ganz stark hierarchisch durchgeprägt ist, aber das natürlich auch ganz stark von diesem Machtverständnis herkommt. Aber was macht Jesus uns denn vor? Er, der alle Macht hatte, der hätte doch nur schnipsen müssen und das ganze römische Reich wäre hinweggefegt worden. Er hat sich aber dazu entschieden, es nicht zu tun. Er hat sich dazu entschieden, der große Gott hat sich dazu entschieden, als Diener auf diese Welt zu kommen. Er hat sich dazu entschieden, sich hinzugeben. Er hat sich dazu entschieden, Füße zu waschen. Er, der der Rabbi war, der Meister war, der Lehrer war, zu dem sie aufschauten, von dem sie lernen wollten. Er setzt sich hin und wäscht die Füße. Und das darf uns doch zeigen, wie wir mit dem Thema Macht umgehen müssen. Macht ist doch eigentlich nichts anderes als ein Verantwortungsbereich, den du übernimmst. Aber du trittst eben nicht in eine Herrschaft hinein, sondern du trittst hinein als Diener Christi, um anderen zu dienen. Und von Jesus können wir das lernen. Wenn wir Verantwortung haben, wenn wir Positionen haben, in der viel geschieht, und ich weiß, was das mit einem machen kann. Ich meine, ich stehe hier und bin natürlich die Leiterin dieser Gemeinde. Aber ich stehe ja natürlich hier und bin auch in der Leiterschaft für die Dachbewegung. Und da kann man sich natürlich hinsetzen und sich denken, oh, ja, ich hab's aber geschafft, du. Ich habe voll die Karriere hingelegt. Fun Fact, habe ich nicht. Aber Einflussbereiche, Einflussmöglichkeiten können was mit unserem Herzen machen. Und es ist unsere Aufgabe, unsere Herzen an der Stelle zu behüten. Es ist unsere Aufgabe, uns immer wieder darauf auszurichten, dass wir Christus ähnlich werden wollen. Er, dem alle Macht gegeben wurde, der alle Vollmacht hatte, überträgt seine Vollmachten auf uns. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Sprich, wir sind unterwegs mit dem Auftrag, den Christus uns gegeben hat, nämlich eigentlich zu werden wie er. Was ich getan habe, tust du auch. Punkt. Was ich getan habe, tust du auch. Wir denken dann aber ganz schnell an, aha, der hat geheilt, der hat befreit, er hat gegessen und getrunken. Das ist etwas, das mag ich ganz besonders. Ach, das ist immer eine Option, ne? Verkäufer aus dem Tempel rauszuschmeißen. Wir haben hier keine Verkäufer. Wir denken an diese großartigen Sachen. Ach so, der Tobi möchte rausbegleitet werden, könnte den. wir denken an diese großartigen Sachen. Wir denken an, er hat uns Vollmacht gegeben, er hat uns Macht gegeben. Und dann hört man dieses triumphalische, der Schlange den Kopf zertreten und wir steigen darauf und machen das auch. Aber wenn Jesus, das stimmt natürlich alles. Was wir aber nicht so gerne sehen, ist, dass Jesus sich auch hingesetzt hat im Garten Gethsemane und gesagt hat, Vater, nicht dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Ich war schon einen Gedanken weiter. Wir spulen zurück. Er war im Garten Gethsemane, kniete zum Beten und sprach, nicht mein Wille geschehe, an dieser Stelle wird herausgeschnitten, sondern dein Wille geschehe. Wir haben denjenigen, der alle Macht hatte, der sich selbst unter die Herrschaft des Vaters begibt. Und das ist für uns oft unverständlich. Es ist für uns oft unverständlich. Und damit macht er uns eigentlich vor, wie es geht. Wisst ihr, wir sprechen von Staatsdienern, von Politikern, Beamten etc., die Staatsdiener sind, die eigentlich unserem Staat dienen sollen. Und ganz oft erleben wir, das geschieht nicht wirklich, sondern da geht es um eigene Interessen. Genau, der Staat dient ihnen. Da geht es um Selbstbeweihräucherung, um Profilierung, um Kohle, die Moneten, da sind sie wieder. Und bestimmt auch manchmal die Mädchen. Aber nächstes Mal dann, übernächste Woche vielleicht. Und Jesus beruft uns dazu, zu werden wie er. Und ja, er gibt uns Vollmacht, an seiner Stelle hier auf dieser Erde unterwegs zu sein und seine Werke zu tun. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese Vollmacht in uns nur dann reift, wenn wir bereit sind, uns unter die Herrschaft Gottes zu begeben. Wenn wir bereit sind, uns vom Heiligen Geist darin leiten zu lassen. Und wenn wir bereit sind, demütig zu sein. Dritte Bibelstelle bitte. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und wisst ihr, wir erleben gerade etwas, und das finde ich so faszinierend, wenn man so ein bisschen die gesellschaftlichen Sachen, die so abgehen, beobachtet, erleben wir gerade, dass eine Menge Fälle publik werden, wo mächtige Menschen zu Fall kommen. ich erinnere an diesen Harvey Weinstein-Fall, an den Epstein-Fall. Menschen, die unfassbar reich und unfassbar einflussreich waren. Und es wird alles offenbar. Und sie fallen super tief. Wer wirklich selbst versucht, sich selbst groß zu machen, sich zu bereichern, zu herrschen, der wird fallen. Und ich bin so fest davon überzeugt, dass es wahr ist, wenn wir bereit dazu sind, demütig unter Gottes Führung zu sein. Und das bedeutet tatsächlich manchmal auch, das Unangenehme zu tun. Zu dienen bedeutet manchmal auch, das Unangenehme zu tun. Und Jesus hat uns vorgemacht und hat gesagt, er ist gekommen, um zu dienen. Aber da ist der Unterschied. Er ist nicht Opfer. Er ist kein Sklave und er hat auch uns dazu erklärt, dass wir keine Sklaven sind. Wir sind keine Knechte. Wir sind keine Opfer. Sondern er hat sich selbst erniedrigt und wurde gehorsam bis zum Tod. Er hat sich selbst erniedrigt und wir dürfen von ihm lernen, wie es ist, wenn wir unser Ego vom Heiligen Geist formen lassen. Wenn unser Charakter, unsere Persönlichkeit von ihm geformt werden darf. Und ich kann euch nur sagen, ich habe das in den letzten 3 Jahren massiv erlebt. Ich habe Jesus gesagt, ich bin bereit, dir alles zu geben. Und manchmal bedeutet das, dass Jesus es uns beim Wort nimmt und Sachen wegnimmt, die sich unfassbar gut angefühlt haben, die aber potenziell die Gefahr mitgebracht haben, dass die ganze Sache kippelig wird. Und das wird mir oft so im Nachhinein bewusst. Ich bin durch so eine Phase gegangen, die ein bisschen herausfordernd für mich war. Eine Phase, in der ich gemerkt habe, ich komme körperlich an meine Grenzen. Ich habe es ja letztens schon erzählt mit den Schmerzen und so weiter. Eine Phase, wo ich merke, ich komme zeitlich an meine Grenzen. Plötzlich habe ich nicht mehr 2, sondern 3 Kinder. Etwas, was, wo ich mich frage, Gott, warum tust du da? Ja, ich rede von dir. Gott, warum tust du dieses Wunder jetzt? Verstehe ich überhaupt nicht. Wir haben Jahre um ein Wunder gebetet. Dann geh runter, genau. Wir haben Jahre um dieses Wunder gebeten und es kam nicht. Warum kommen solche Sachen in dem Moment, wo du meinen Einflussbereich und meinen Verantwortungsbereich dermaßen ausgeweitet hast, wo mir quasi, um es mal ganz platt zu sagen, Macht gegeben wurde? Und das ist auch eine Form, wie der Heilige Geist an meiner Persönlichkeit arbeitet. Denn ich merke, ich kann es nur aus der Kraft des Heiligen Geistes tun. Das ist das eine. Aber ich kann es auch nur tun, wenn ich immer wieder an meinem Herzen arbeite und darauf achte, es geschmeidig und weich und demütig zu halten. Denn mein Herz wird ganz schnell hart. Mein Herz wird ganz schnell brüchig in den Anforderungen. Und dann fange ich an, starr zu werden. Und dann fange ich an, harsch zu werden. Und dann fange ich an, so ein richtiger General zu werden. Und dann gnade Gott denen, die unter meinem Einflussbereich sind. Und das fängt in der Familie an, Leute. Das ist der erste Einflussbereich, den wir haben. Wir selbst. Das hier zu managen, ist der erste Einflussbereich, den wir haben. Darüber haben wir auch Macht. Macht nix. Familie, Freunde, Arbeitsplatz, Gemeinde, all das, wo Gott uns hinstellt, sind unsere Einflussbereiche, wo er uns eine Aufgabe anvertraut, wie wir mit unseren Eltern, die wir versorgen, umgehen. Das ist ein Macht- und Einflussbereich. Und das ist so herausfordernd. Wie wir mit unseren Kindern umgehen, ist herausfordernd. Wie wir mit Freunden umgehen, ist herausfordernd. Das sind unsere Einflussbereiche. Und da unsere Herzen weich und demütig zu behalten und wirklich zuzulassen, dass der Heilige Geist unsere Persönlichkeiten schleift und uns formt, das ist manchmal echt anstrengend. Und das fühlt sich zwischendurch so gar nicht gut an. Und dann erinnere ich mich daran, dass Jesus im Garten Gethsemane gekniet hat. Und er hat Blut und Wasser geschwitzt. Und er hat gerungen. Und es hat sich für ihn gar nicht gut angefühlt. Und es hat ihm gar nicht gut getan. Und es war gar nicht dieser Moment von "Do more of what makes you happy." Sondern es war der Moment von "Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und ich begebe mich freiwillig unter deinen Plan und unter deine Herrschaft." Wisst ihr, weil Gottes Herrschaft eine sanfte Herrschaft ist. Klar tut's manchmal weh, aber hinterher kommt Herrlichkeit raus. Paulus hat geschrieben, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert werden. Und dann siehst du, stehst du da und merkst, oh, das ist jetzt ein Moment Herrlichkeit. Ich schaue mich an und denke, cool, ich bin überhaupt nicht mehr die gleiche. Naja, und dann kommt die nächste Verwandlungsphase. Und Verwandlungsphasen sind anstrengende Phasen. Denkt bitte zum Beispiel an die Schmetterlinge. Dieser Moment der Metamorphose, dieses Kokonspinnen, sich einigen und dann sich herauspressen aus diesem Kokon. Das ist ein unfassbarer Energieakt. Es ist anstrengend. Aber der Schmetterling kommt raus und das ist Herrlichkeit. Die letzten 3 Jahre waren für mich... Oh, und ich kam so oft an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich könnte mir jetzt eigentlich schon vorstellen, mich auf so eine Insel zurückzuziehen. Wäre ich völlig fein mit. Genau. Jesus, das findest du doch auch okay, ne? Wenn ich mich jetzt hier so aus allem mal verabschiede und so eine schottische Insel, das fände ich schön. Nee, dem Jörn wäre es da zu kalt. Irgendwas bei Fuerteventura. Mit gemäßigten Temperaturen, wo mich keiner kennt. Und dann aber an diesen Punkt zu kommen von "Nicht mein Wille geschehe. Jesus, ich habe dir versprochen, du darfst alles von mir haben. Und ich gebe mich ganz bewusst in deine Herrschaft, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Weil ich weiß, dass von dir geführt zu werden, von dir beherrscht zu werden, mir nicht wehtun wird. Weil du das Beste für mich willst. Weil du möchtest, dass ich aufblühe. Weil du möchtest, dass ich lebe. Weil du möchtest, dass ich immer mehr werde wie du. Weil du einen Plan mit mir hast und möchtest, dass ich deine Werke hier tue. Und das wünsche ich mir auch. Ich möchte deine Werke hier tun. Also möchte ich von dir verändert werden. Und ich möchte eine Herrscherin sein, in dem Bereich, den er mir als Einflussbereich schenkt, die dem Lamm gleichkommt. Jesus, der Löwe ist und das Lamm. Und unsere Welt versteht nicht, dass nicht der, der am lautesten schreit und die spitzesten Ellbogen hat, Recht hat. Sondern dass der Recht hat, dem Gott Recht gibt. Und das ist, und wir haben so eine Welt, die so danach schreit, dass Gottes Gerechtigkeit einsetzt. Eine Welt, die sich danach sehnt, dass es mit rechten Dingen zugeht. Eine Welt, die sich danach sehnt, glaube ich, Christus zu begegnen. Und wie begegnet sie Christus? In dir und in mir. Das Thema mit der Macht, das macht was mit uns. Immer wieder. Man ist nie durch. Ich bin jetzt seit 12 Jahren hier in der Leiterschaft und davor habe ich in anderen Bereichen geleitet und merke immer wieder, man ist nie durch. Sondern es sind immer wieder diese Punkte. wo Gott an uns arbeitet und mit uns arbeitet. Und ich finde es immer wieder schön zu sehen, Gott begibt sich auf Augenhöhe mit uns. Er wird Mensch. Das ist für mich so ein Wechsel. Das Heilige, zu dem wir immer aufgeschaut haben, kommt zu uns auf die Welt. Das Heilige ist nicht mehr weit weg, sondern gießt sich in uns aus. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ist das nicht wunderbar? Ich finde das beeindruckend.